Ostern ist ein fröhliches Fest, weil Jesus auferstanden ist. Und dazu gehört, dass man auch lachen darf. Ich will euch Folgendes erzählen. Ein junger Pfarrer ist verzweifelt, geht zu seinem Bischof und sagt: Herr Bischof, ich weiß nicht, was ich tun soll, die Leute schlafen bei meiner Predigt immer ein. Haben Sie denn einen Rat für mich, dass ich anders machen könnte? Der Bischof ganz väterlich antwortet ihm: Wissen Sie, ich muss die Leute ansprechen, sie emotional packen. Ich mache das immer so, ich fange die Predigt mit einem Geständnis an. Liebe Gemeinde, ich muss Ihnen gestehen, ich habe mich unsterblich verliebt in eine wunderschöne verheiratete Frau, mit einem Kind und einem Mann, der einfacher Handwerker ist. Und der Pfarrer schaut ihn ganz entsetzt an. Und der Bischof lächelt. Und wenn dann alle ganz stark vor Schreck sind, sage ich dann: Und diese Frau ist Maria, die Mutter von Jesus. Und der Pfarrer ist völlig begeistert. Will es natürlich am nächsten Sonntag ausprobieren, steigt auf die Kanzel, schaut in die Runde und so richtig mit Leidenschaft freut er sich schon drauf und fängt die Predigt an. Liebe Gemeinde, ich muss euch mal etwas Schreckliches gestehen. Ich habe mich unsterblich verliebt in eine wunderschöne und verheiratete Frau, die hat ein Kind und ihr Mann ist Handwerker. Hier ist eine Totenstille. Wir schauen ihn entsetzt an. Jetzt kriegt der Pfarrer mit. Und wird ganz unruhig. Panik. Und ihm entfällt der Name. Ja, und dem Bischof geht es genauso. Den Namen der Frau habe ich vergessen.
Gnade sei mit euch. Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille beten, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigttext für das Osterfest steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese ab Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten, als Erster unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Soweit der Apostel Paulus. Liebe Gemeinde, was trägt uns eigentlich, wenn alles ins Wanken gerät? Ja. Der Text, den Paulus geschrieben hat in die Gemeinde in Korinth, stellt genau diese Frage. Paulus sagt, wenn unsere Hoffnung nur für dieses Leben gilt, dann stehen wir am Ende mit leeren Händen da. Und dann wäre der Glaube an Jesus sinnlos. Und dann setzt er dagegen: Aber Christus ist auferstanden und damit verändert sich wirklich alles. Und diese Wahrheit in unser Leben hinein zu buchstabieren, darum geht es mir heute Morgen in drei Schritten. Als erstes will ich über Zweifel reden. zwei Arten von Zweifeln, Zweifeln, die fragen und auch Zweifel, die verzweifeln lassen. Das Zweite will ich von einer Hoffnung sprechen, die nicht nur repariert, sondern alles neu macht. Und zum Dritten einen Blick werfen darauf, dass der letzte Feind vernichtet wurde. Fangen wir mit den Zweifeln an. Denn nichts mehr fordert uns heraus als der Zweifel. Und der Zweifel, der ist so wie, stellen wir das so vor, wie zwei Geschwister, die sich sehr ähnlich sind und die beide doch einen riesengroßen Unterschied haben. Jeder Mensch zweifelt. Irgendwann an irgendeiner Stelle in seinem Leben. Was sind das kleine Dinge, was sind das größere Dinge? Und es gibt da eine Art von Zweifel, der hinterfragt, der so Rückfragen stellt, so nach dem Motto, habe ich das richtig verstanden oder kann ich das noch tiefer verstehen? Ich will noch eine andere Perspektive haben, damit ich noch mehr verstehen kann. Wir werden Gott nie ganz begreifen können und trotzdem ist es gut, uns immer wieder Fragen zu stellen, wie ist denn das jetzt mit Gott? Erst in der Ewigkeit werden wir ihn sehen, wie es ist. Und es ist immer wieder gut, seinen Glauben auch zu hinterfragen und darin immer weiter zu wachsen. Und Paulus betet im Epheserbrief darum, dass wir immer weiter und immer tiefer, Höhe, Breite und Länge in der Erkenntnis Gottes wachsen. Also immer mehr von Jesus verstehen. Da gibt es immer noch mehr, um seine Liebe zu begreifen. Ein immer tiefer. Und dann gibt es einen anderen Zweifel. Der klingt ganz ähnlich, aber der stellt in Frage. Gott kann ich nicht sehen, na dann kann er nicht sein. Wenn du davon redest, dass uns Jesus so lieb hat, warum gibt es dann Leid in der Welt und warum muss ich so leiden? Das ist aber eine andere Art von Zweifel. Nicht der Zweifel, der genauer nachfragt oder mehr wissen will, sondern ein Zweifel, der zur Verzweiflung führen kann. Und er kann dahin führen, dass er sagt, was bringt mir das Ganze schon mit Gott? Und auf die Spitze getrieben ist es bei der Frage, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn sie sterben? Wo gehen die hin? Und ich sage euch, das lohnt sich. Wir haben ein paar Kinder jetzt in den Kindergottesdienst geschickt, die sind jetzt leider raus, aber mit dem Alter lohnt sich diese Frage zu diskutieren. Vielleicht hast du selber Kinder oder Enkelkinder, am besten so 3 bis 7 Jahre, empfehle ich dir. Papa, was passiert denn, wenn Leute gestorben sind? Wie ist denn das? Und Kinder wollen das ganz genau wissen und die lassen dich nicht von der Angel, die lassen auch sich nicht so mit theologischen Plattitüden abtun, da fragen die weiter. Die wollen das wissen. Wie ist denn das? Und wenn du zweifelst bei dem, was du sagst, selbst wenn du so fromme Sachen sagst, die werden auch verstehen, glaubst du das auch? Wird dann zurückgefragt. Die hören schon den Zweifel in deiner Stimme, wenn da irgendwas nicht klar ist. Was passiert mit den Toten? Ihre Körper verwesen in der Erde. Aber der Mensch ist ja mehr als sein Körper. Er hat ja eine Seele. Und wer stirbt, der ist schon jetzt, so ein Christus stirbt, bei Gott im Himmel. Und Paulus sagt, und wenn Jesus wiederkommt, und das ist der Grund unseres Glaubens, ist es auferstanden, und wenn er wiederkommt, werden auch die Toten auferstehen. Die, die ihr verabschiedet habt an den Gräbern und die zu Jesus gehörten, werden bei ihm sein und die werden seine Herrlichkeit sehen, so wie er ist. Und wenn das nicht so ist, sagt Paulus, dann ist unser ganzer Glaube vergeblich. Das ist keine Frage, die man so oder so beantworten kann. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, und das haben wir heute bekannt am Anfang des Gottesdienstes, dann werden die Toten auferstehen und die, die an ihn glauben, zum ewigen Leben und die, die nicht an ihn glauben, zum ewigen Tod. Kommt zum zweiten unserer Hoffnung auf Auferstehung. Es ist heute schön warm. Die meisten von euch werden trotzdem noch Winterreifen dran haben, zumindest im Erzgebirge. Man überlegt dann immer schon, wann geht das jetzt? Ich wollte letzte Woche, habe schon mal überlegt, ob ich mir die wechseln lasse, die Winterreifen, aber es wird halt immer mal wieder ganz kalt und Schnee kann man nie ganz ausschließen. Vielleicht musst du auch die nächsten Tage dein Auto mal wieder in die Werkstatt bringen, vielleicht ist eine Inspektion dran. das die wichtigsten Mängel sind und dein Auto dann einsatzbereit für den Sommer. Wir bekommen aber, wenn wir unser Auto in die Werkstatt bringen, kein neues zurück, sondern nur ein repariertes. Also außer du hast eine andere Werkstatt, wenn das bei dir so ist, du darfst mir gern schreiben, es würde mich interessieren. Aber normalerweise, man kriegt es repariert wieder. Die alten Kratzer bleiben dran. Ganz anders beschreibt aber Paulus, was die Auferstehung uns bringt. Die Auferstehung von Jesus ist viel mehr als so ein neuer Anstrich, so 2, 3 Lackflecken mal weg oder ein Reifenwechsel, sondern es ist ganz neu. Der neue Mensch entsteht durch die Auferstehung von den Toten. Jesus hat das wieder gut gemacht, was bei Adam und durch den Sündenfall zerstört wurde. Durch Adam kam Sünde und auch Verdammnis über jeden Menschen. Und das hatte zur Folge, wir müssen alle sterben. Und auch unsere körperlichen Teile gehen kaputt. Das merkt man einen Tag mal mehr, einen weniger, aber es ist schmerzhaft. Und Christus sagt, durch meine Auferstehung werde ich euch wiederherstellen. Und ihr bekommt einen herrlichen, unsterblichen Leib, der nie wieder kaputt gehen kann. Das, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist, bekommt ihr neu. Paulus schreibt an anderer Stelle, wie durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch des einen Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle gekommen. So wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle lebendig. Das Werk von Christus ist vollkommen. Er hat alle Feinde unschädlich gemacht. Und wir haben 3 Feinde. Wir haben die Sünde, wir haben den Tod und wir haben den Teufel. Die Sünde ist bezwungen. Ja, wir kämpfen noch damit. Und wir merken das an dem einen Tag mehr, an dem anderen weniger. Aber sie ist bezwungen. Der Teufel ist besiegt. Auch wenn wir mit ihm kämpfen. Und wir es ihm manchmal auch ins Gesicht schreien müssen, du hast verloren. Seit Golgatha ist das, was du versuchst, nur noch ein Rückzugsgefecht. Und der Tod und die Verlorenheit, auch die ist besiegt. Auch wenn wir schmerzhaft erfahren, wenn jemand stirbt, wir uns verabschieden müssen, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das ist noch nicht alles sichtbar, aber wir dürfen das glauben. Und wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann ist meine Sünde weggenommen und weggetragen durch Jesus. Und auch wenn du vielleicht manchmal verzweifelst, an dir selber gilt für dich, das teure Blut von Christus hat dich erkauft. Und vor Gott stehst du ganz rein da, ohne Sünden, in Jesus. Und wenn wir sehen und fühlen, wie der Teufel nach uns greift, können wir sagen, Christus hat gesiegt. Und solange ich in Christus bleibe, kann mir der Satan gar nichts, überhaupt nichts. Er kann mir Angst machen. Na und? Ich gehöre zu Christus. Und wenn ich auf dem Weg des Sterbens bin oder meinen Verfall spüre oder wenn ich am Bett eines Sterbenden sitze und sehe, wie er seine letzten Atemzüge tut, gilt trotzdem, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und es wird dieser triumphale Tag kommen, wo Christus wiederkommt. Und dann wird sichtbar alles neu. Die Toten werden auferstehen aus ihren Gräbern und Christus hat letztlich endgültig den Sieg. Das bringt mich zum dritten und letzten für die neue Perspektive, mit der wir leben. Das Leben als Sieger. Jedes moderne Computerspiel ist so aufgebaut, dass es irgendwann am Ende so einen Endgegner gibt, den man besiegen muss. Und auch in den Filmen ist es so, auch in vielen Trilogien, da gibt es immer an irgendeiner Stelle einen Hauptschurken oder Bösewicht, der auf der dunklen Seite steht. In Star Wars Filmen ist es Darth Vader, der Mann mit der schwarzen Maske, der immer so ein bisschen röchelt und schwer atmen kann, wo man so denkt, zu viel geraucht. Oder bei den Herr der Ringe Filmen hat man den Sauron, der immer so als so ein Auge dargestellt wird, das Übel des Bösen. Er agiert immer im Hintergrund und befehligt aber riesige Armeen. Und Paulus sagt, und der letzte Feind, den wir als Menschen erleben, ist der Tod. Und das ist ein wirklicher Feind. Das ist unser Endgegner. Für jeden von uns persönlich. Am Tod komme ich nicht vorbei. Auch wenn ich versuche, nach neuesten Methoden so lange zu leben wie möglich und alles Mögliche an Gesundheitsdingen auszuprobieren, mich gesund zu ernähren, viel Sport zu treiben. Der Tod wird uns begegnen. Ich erlebe viele Menschen, die den Tod verdrängen, tun so, ich rede nicht drüber, dann kommt der auch nicht. Hat noch nie jemand geschafft, dem Tod von der Schippe zu springen. Er kommt. Es wird ganz unterschiedliche Motive geben, dass man sich nicht traut, über den Tod zu reden. Ich denke, vieles davon ist Angst, weil man nicht weiß, was einem begegnet. Jesus ist auferstanden. Er ist der Sieger über Himmel und Erde. Und der letzte Feind ist bereits vernichtet. Als Jesus auferstanden ist, wurde dem Tod die Macht genommen. Wir sterben noch, ja, aber wir werden auferstehen. Nimm dir mal eine Sache her, die dir wirklich Angst macht, dir ganz persönlich. Es kann eine Angst, manche Leute haben so vor besonderen Tierarten Angst, wo sie sagen, wenn das Vieh auf mich kommt, da stehen die auf dem Tisch. Eine Maus, eine Spinne, was auch immer. Manchmal ist es auch tief in uns drin, wenn man sagt, wenn dieser geliebte Mensch sterben würde, was würde da werden? Vielleicht ist es auch manchmal die Angst um die eigene Gesundheit oder dass die Firma bankrott geht. Der tiefste Endgegner ist der Tod. Aber Jesus hat ihn kaputt gemacht. Im Boxen würde man von K.O. sprechen. Der liegt am Boden. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich auf dein Leben schaue, wie deine nächsten 3, 4 oder 10 Jahre sein werden. Aber ich weiß, wie es am Ende ausgehen wird, du wirst sterben. Aber wenn du an Christus glaubst, wirst du zu einer großartigen Herrlichkeit auferstehen. Das können wir uns nicht vorstellen. Da kann so ein schöner Sonnenaufgang wie heute Morgen nicht mithalten. Und vielleicht hast du bis dahin Glaubenszweifel und erlebst auch wieder Niederlagen im Glauben. Aber schau auf das Ende. Der Tod ist besiegt. Und wenn wir wieder Angst haben, Christus hat gesiegt. Und wenn du Zweifel hast, schau nicht auf dich und deine Unsicherheit, sondern schau Jesus an. Er ist gestorben, aber auch auferstanden, erlebt. Und deswegen kannst du in jeder Situation mit ihm sprechen. Und deswegen kannst du mit ihm durch jedes dunkle Tal durchgehen, weil er das selber erlebt hat. Und er hat gesiegt. Und im Glauben darf auch dieser Sieg dein sein, dein ganz persönlicher. Deswegen dürfen wir rufen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Halleluja. Amen.